Hallo Leute, herzlich willkommen. Ja, noch in der Pause bei einem Video von lefthandsonly.de, eurer deutschen Nesca-Community. Wir sind ein bisschen eingerostet gerade, wir genießen natürlich auch die Pause, sind wahrscheinlich noch immer voll vom Weihnachtsessen und noch halbtaub von Silvester und was weiß ich nicht alles. Aber es gab ein paar, ich sag mal, größere Neuigkeiten, die das gesamte Jahr betreffen werden, also ein paar Regeländerungen und so weiter. Da wollten wir ganz kurz drüber quatschen. Das haben wir gestern schnell festgestellt, dass wir da doch ziemlich dran sind, das mal ein bisschen kundtun zu wollen und auch eure Meinung dazu zu hören. Und zwar geht es eigentlich darum, was war's? Ich glaube, Jeff Luck hat es gestern gepostet. Es gibt Regeländerungen betreffend die DVP-Clock, also die Reparaturzeiten. Ein sogenanntes Promoters Provisional, das betrifft alle hochrangigen Gastfahrer sozusagen. Und ein Playoff Waiver Update. Also da gab es auch Änderungen. Da wollen wir auch kurz drüber quatschen. Mit mir, der Alessandro hier,
Moin.
der so ernst guckt, weil er gerade auf der Arbeit sitzt, aber die Zeit nicht lassen kann, doch noch über Nesca zwischendurch mal reinzugrätschen. So ist es. Womit möchtest du anfangen?
Castroneves.
Also das Promoters Provisional quasi, ja.
Ja, also die Open Exemption Provisional, wie sie es dann nennen. Es geht im Prinzip darum, dass es einen 41. Startplatz im Zweifel gibt. Allerdings wird dieser 41. Startplatz nur genutzt werden, wenn es 40 Fahrer gibt für ein Rennen, und ein Fahrer einer anderen Serie, ein Weltklassefahrer einer anderen Serie, der auch nennenswerte Erfolge gefeiert hat, noch einen Startplatz haben möchte, dann würde er diesen über den 41. Extraplatz bekommen können. Es gibt ein paar Regeln dazu, es gibt ein paar Ausnahmen dazu, das alles gleich nacheinander. Aber das ist halt mal die große Neuerung. Das Ganze ist halt mit ein bisschen,
Kontrovers.
ja, es ist ein bisschen am Geschmäckle versehen, immer so. Man muss vorweg erklären, bevor ich da die Meinung sage. Also, Nesca hat einfach die Überlegung angestellt, okay. Wenn wir jetzt ein Rennen haben wie das Daytona 500, was halt einfach mehr Interessen als Startplätze hat, haben, und wir haben einen Fahrer in diesem Open Pool, also in diesem Pool von Fahrern und Teams, die einfach ohne Charter sind und sich qualifizieren müssen für dieses Rennen, dass ein Fahrer eben mit nennenswerten Erfolgen einen garantierten Startplatz bekommt, eben diese Open Exemption Provisional, wenn er die Qualifikation aus eigener nicht aus eigener Kraft nicht schafft, dann kann er mit diesem Open Exemption Provisional diesen 41. Platz lösen. Allerdings ist es dann so, dass er, wenn er das Rennen dann über diese Regelung, Ausnahmeregelung bestreitet, keine Preisgelder bekommt. Also das Team, das das Auto für diesen Fahrer, für diesen 41. Extraplatz quasi stellt, wird kein Preisgeld oder Punkte oder whatever bekommen. Es ist quasi eine Nullnummer, wenn du es so rechnest, aber der Fahrer ist dafür garantiert dabei. Und warum hat
Genau.
das Ganze ein Geschmäckle? Naja, weil es halt, wie soll man es nennen? Man hat es im Prinzip, ich nenne es für mich persönlich, die Castroneves-Regel habe ich es jetzt einfach für mich genannt, damit ich es mir einfach einfacher merken kann, weil es halt einfach mit dem Helio Castroneves jetzt eingeführt wurde, also beziehungsweise nicht mit ihm eingeführt wurde, aber in dem Zeitraum, wo er jetzt das Daytona 500 fahren will, eingeführt wurde. Deswegen für mich ganz persönlich, privat, für mich ganz persönlich habe ich mir das jetzt so abgespeichert. Es geht halt einfach darum, ich verstehe Nesca. Ich verstehe den Punkt, warum Nesca diese Regel eingeführt hat. Wie gesagt, es ist jetzt nicht speziell für den Castroneves. Es ist nur mein Gedankenspiel für mich. Es ist halt einfach eine Regel, um zu garantieren, dass ein Weltklassefahrer, der in Zukunft mitfahren will, einfach diesen Startplatz bekommt.
Also,
Und Helio Castroneves kriegt den halt dadurch. Im Zweifel kriegt
ganz einfach gesagt, es ist ein PR-Platz sozusagen. Ja, also
ja.
es kommt ein Star von außen, der will fahren, der darf garantiert fahren. Das ist alles, worum es geht letztendlich.
Ja, wenn halt die 40 Plätze ausgebucht sind und er sich nicht qualifizieren würde, würde er dann über den 41. erschaffen. Im Zweifel natürlich, ne? Kommt halt immer darauf an, wie viele sich gerade anmelden. Ich finde es halt, ich verstehe halt den Schritt von Nesca, weil es halt Marketing- und PR-technisch einfach unglaublich wertvoll ist, wenn du einen vierfachen Indy 500-Sieger hast. Es gibt vier Piloten in der Geschichte der IndyCar, die viermal Indy 500 gewonnen haben. Castro Neves ist der einzige von denen, dessen erster und letzter Sieg das Indy 500 waren. Also, das ist der Wahnsinn. Und Castro Neves muss daran. Der hat auch, glaube ich, dreimal die Rolex 24 Stunden Daytona gewonnen. Also, das ist so ein Weltklasse-Fahrer. Ein anderer wäre zum Beispiel, boah, würden wir wahrscheinlich Lewis Hamilton oder Max Verstappen. Die würden garantiert auch so eine Regelung, Ausnahmeregelung zugute bekommen, falls es sich ergeben sollte. Also, so um
Ich
ungefähr
denke
mal einzuordnen,
mal,
welchen
Nesca will es
Kaliber
auch
man
für die,
braucht.
ich denke mal, Nesca will es für die halt auch entsprechend interessant machen, ne? Also, dass man
Ja.
Leute rankriegt. Weil die Sache ist halt die, ein Lewis Hamilton oder so zum Beispiel hat, soweit wie ich, also auch gar keine Stockcar-Erfahrung, ein Castro Neves hingegen ja schon.
Ja, nein, er ist noch nie Nesca gefahren, Castro
Nesca
Neves.
nicht, aber Stockcar.
Er wird halt Arca oder er testet halt Arca, hat jetzt Arca getestet in Daytona für Pinnacle und wird halt das Arca-Rennen bestreiten in Vorbereitung auf das Cup-Rennen. Völlig logischer Shit, weil er halt einfach null Nesca-Erfahrung hat und Nesca lässt dich nicht, auch wenn du Helio Castro Neves bist, lässt dich nicht auf das Daytona 500, ohne zumindest ein Arca-Rennen gemacht zu haben.
Ist der nicht auch Kase oder sowas schon mal gefahren? Der hatte schon was anderes, habe ich gelesen. Ich habe es aber wieder vergessen einfach.
Ja, die SRX ist einmal gefahren.
SAX, genau.
Aber die ist halt, jo, die gibt es halt nicht mehr. Und das ist halt keine vergleichbare Serie oder eine, die in der Nesca-Hierarchie drin wäre. Und deshalb verstehe ich das vollkommen. Wie gesagt, es ist halt einfach, wie du es gesagt hast, ein PR und Medien und wie soll ich sagen, ja, Gag nicht, aber Aktion, Move, Bewegung, um einfach so einen Fahrer zu sichern. Und ich finde es auch gut, weil er Helio Castroneves eine unglaublich große Anhängerschaft hat in der Indycar-Welt, in den USA, also Motorsport USA und halt natürlich in der Heimat Brasilien. Ja, das ist ungefähr so einer, wie auch Tony Kanaan eine riesen Anhängerschaft hatte. Solche Leute aus der Indycar-Szene, das sind einfach Leute, die müssen da dabei sein, finde ich. Und
Und
ich
was
finde es
ist jetzt
gut.
das, was daran kontrovers ist?
Das Kontroverse dran ist halt, es bleibt halt ein Rätsel. Hat Nesca es jetzt extra für ihn eingeführt? Ja oder nein? Ich sag nein. Ich glaube, den Shit hätte man so oder so irgendwann gemacht. Es ist halt nur ein bisschen ungünstig, dass man es jetzt ausgerechnet mit ihm macht, beim Daytona 500.
Also
Weil
ich hab auch oft gelesen, dass Leute sich ein bisschen darüber echauffieren. Aber ich sehe gerade, über uns steht noch Race Review. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ha, egal. Dass sich
Ach,
Leute
sind wir
quasi
live?
darüber. Nein, 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 aber. Egal. Ich habe gelesen, dass Leute sich ein wenig darüber echauffieren, dass dann Fahrer wie zum Beispiel Jimmy Johnson oder Martin Truex Jr. keinen garantierten Platz haben. Obwohl sie
Ja.
halt auch Weltklasse-Stars sind. Aber halt aus der Nesca-Serie selber und nicht woanders her. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn sie woanders auch noch Erfolge hätten und fahren würden, aber. Das ist
Der
natürlich ein
Nesca
Problem.
hat.
Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es ein Problem geben könnte, wenn sich Castro Neves tatsächlich in die 40 Autos rein qualifizieren sollte und dadurch jemanden wie Jimmy Johnson rausschmeißen würde. Aber ich glaube, das passiert nicht, weil dann diese 41
Ja, da zieht man den
Autoregelung greifen
41.
würde.
Platz und er kommt als 41. rein. Das Thema ist mit Jimmy Jones und Truex, so das ist erwähnt, eben was ist, wenn ein Fahrer mit Meisterschaft, Sieg, mit unzähligen Rennsiegen und einem Legendenstatus, nenne ich es mal ganz, ganz trocken, sich qualifizieren will, aber es nicht schafft. Nesca hat einfach geregelt, Nesca-Fahrer oder Nesca und ehemalige Nesca-Fahrer sind einfach dafür nicht berechtigt. Die kriegen diese Regelung halt einfach nicht. Die haben im Anführungszeichen einfach Pech gehabt. Das gibt es halt nicht. Das ist wirklich einfach ein Promo, wie du es genannt hast, auch ein Promoterplatz, um Fahrer von draußen in die Serie zu holen und zu sagen, hey, ihr habt einen garantierten Startplatz, egal was passiert, ihr habt den, kommt zu uns, fahrt mal Nesca mit uns. Und es ist halt ein wichtiger Move auch irgendwo von Nesca, weil man sich halt nach außen öffnen muss oder will. Und sollte auch. Und gerade mit dem Next-Gen-Auto, wir hatten so viele unzählige Gaststarter in der Ära. Wir hatten den Kimi Räikkönen, wir hatten Daniel Kvyat, Kamui Kobayashi war dabei, Will Brown war dabei, Brody Kostecki und, und. Also du hattest einfach
Pastrana.
eben Pastrana, genau, Travis Pastrana, du hattest einen weltweiten Pool an Fahrern, die einfach gekommen sind, in den Cup und Cup gefahren sind mit dem Next-Gen-Auto. Und das auch sehr erfolgreich. Also Kobayashi hat, glaube ich, ja auch mal erwähnt gehabt, dass er in Japan so ein bisschen einen kleinen Medienhype generiert hat, also dass die Japaner extra sein Rennen, ich glaube Indianapolis Rundkurs war das, übertragen haben, weil sie wissen wollten, was Kobayashi macht in der NASCAR. Und ein Kobayashi kann Auto fahren. Also der Mann ist Formel 1 gefahren, der Mann ist sehr erfolgreich WEC gefahren. Den brauchst du nicht erklären, wie man Auto pilotiert.
Ja, und
Aber
die Nesca war ja auch schon mal in Japan in den 90ern plus minus irgendwo da in der Ecke,
ja,
ne?
man hatte ja so ein
Also eine gewisse
paar
Verbindung haben
Stunts.
die.
Ja, man hat sogar ein Team mit Hattori in der Truck-Szene. Gibt es ja der Owner, oder beziehungsweise, ja, ich glaube, der Owner ist ja Japaner. Also, so gesehen, es gibt ja die Verbundenheit und ich finde das einfach auch schön, weil, wenn man sich das ein bisschen auch anschaut, mit dem Next-Gen-Ära ist auch eine Art Aufbruch geschehen bei NASCAR. Man hat sich der Welt geöffnet, mehr oder weniger. Man ist nach draußen gegangen. Klar, man hat in der Vergangenheit eben Leute wie Montoya schon, man hatte Marcus Ambrose schon, man hatte Räikkönen, man hatte Max Papis, Ekström und gab es alle schon. Richtig, völlig richtig. Aber ich habe das Gefühl, mit der Next-Gen-Ära öffnet sich das noch mehr. Also die Aggressivität dahinter, die gute Aggressivität, wirklich zu sagen, Leute, kommt, fahrt, ist viel größer, habe ich das Gefühl.
Ja,
Ist auch
also
gut so.
seit letztem Jahr zumindest würde ich sagen, auch merkt man ganz massiv, dass NASCAR halt ja versucht, außerhalb ein bisschen mehr Begeisterung zu wecken. Klar, auch mit den neuen Medienformaten, mit denen sie jetzt übertragen und so weiter, wollen sie mehr. Auf Amazon Prime, glaube ich, werden 4 Rennen oder so übertragen. Gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das toll ist, dass die gerade alle möglichen Sender abgrasen, aber es wird halt in eine größere Fläche gestreut, definitiv. Und diese Öffnung nach außen mit mehr Gaststars und so weiter, also ist definitiv daher. Ja. Und Gespräche, dass man auch mal außerhalb von Amerika fahren möchte, gibt es ja, oder Überlegungen zumindest, das wissen wir.
Nee, es wird nächstes Jahr außerhalb der USA ein NASCAR-Rennen stattfinden. Man wird ja nach Mexiko gehen, da wo ja schon mal die Xfinity-Serie war, damals noch als, weiß gar nicht, ob als Busch oder Nationwide Series, aber was heute die Xfinity wäre oder ist, war damals schon unten in Mexiko, Mexiko-Stadt. Man geht da jetzt wieder hin und dazu gibt es jetzt auch was. Und zwar NASCAR erlaubt den Cup-Piloten auch das Xfinity-Rennen in Mexiko mitzufahren.
Ja.
Das dürfen jetzt nämlich auch machen, weil. Das ist am besten Beispiel, einer, der das schon garantiert machen wird, ist Shane van Gisbergen. Der wird
Ja.
nämlich das Mexiko-Rennen in der Xfinity für Junior Motorsports mitfahren, in der Nummer 9. Ross Chastain fährt dann auch ausgewählte Rennen für Junior Motorsports in der, oder JR Motorsports, muss man korrekt sagen, in der Nummer 9 in der Xfinity. Also so gesehen, ich finde das eine gute Entwicklung, die NASCAR gerade durchmacht in diesem Sinne. Und es gibt noch was. Dadurch, dass Helio sich fix qualifiziert hat, eben im Zweifel durch diese Open Exemption Provisional, wird Trackhouse Geschichte schreiben. Es wird das erste Mal in der Cup-Geschichte sein oder NASCAR-Geschichte sein, dass ein Team, das 4 Autos stellt, 4 Fahrer hat aus 4 unterschiedlichen Nationen. Weil du hast Van Gisbergen
Nice,
aus
okay.
Neuseeland, Castro Neves Brasilien, Suarez ist Mexikaner, also er tritt immer noch unter mexikanischer Flagge, auch wenn er mittlerweile die US-Staatsbürgerschaft auch hat und hat Ross Chastain als Amerikaner. So, das ist etwas echt Schönes, was Tolles, freut mich halt.
Ja, auf jeden Fall. Also, die gehen da, glaube ich, mit ganz großen Schritten voran, was dann diese Internationalität angeht. Wobei man natürlich darüber streiten kann, ob man jetzt sagen kann, man öffnet sich international, wenn man halt in Südamerika fährt, also in Mexiko. Ja, aber definitiv,
Ja,
es
und
geht in die Richtung.
meine Vermutung ist, dass es erst der Anfang ist, was Brasilien anbelangt. Ich meine, es gibt ja die brasilianische NASCAR-Serie, die gibt es ja mittlerweile auch schon und die funktioniert. Die ist auch sehr beliebt, gerade in Brasilien. Ich glaube, dass das öfter passieren wird, dass wir öfter mal so auch ein paar mehr Brasilianer sehen werden in der NASCAR, die halt mit der Zeit auch mal NASCAR-Cup-Starts, Gaststarts machen werden. Ob jetzt über den. Dadurch, dass sie halt auch NASCAR-Serie sind, wird es nicht über den 41. Platz passieren. Aber ich glaube, dass wir brasilianische NASCAR-Fahrer häufiger in den NASCAR sehen werden in den nächsten Jahren. Es wird halt dauern, aber es, glaube ich, wird passieren.
Wäre auf jeden Fall cool.
Meine Theorie.
Wollen wir
Gehen wir
nächsten
weiter
Punkt
zum.
nehmen?
Ja, und zwar die.
DVP?
Eigentlich wollte ich zum Playoff-Waiver gehen.
Ah, okay, dann gehen wir erstmal zum Playoff Waiver.
Da gab es jetzt auch ein großes Update oder eine Regelanpassung. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat ja Kyle Larson einen Playoff-Waiver bekommen, weil er das Indy 500 bestritten hat. Dies wurde leider aufgrund von Wetterbedingungen verschoben. Er hat das Coke 600 nicht geschafft. Er ist das Coke 600 nie gefahren. Hat dennoch den Playoff-Waiver bekommen. Im Endeffekt hat ihm das die Regular Season gekostet, weil er sie um einen Punkt verloren hat. Aber es gab dann
Ganz
die
kurz,
Diskussion.
genau, es gab die Diskussion, weil es ein nicht medizinischer Grund war. Und der ist in dem
Ja.
Kontext jetzt wichtig.
Es war kein familiärer Grund, also wie zum Beispiel Geburt des Kindes, Todesfall oder schwere Krankheit. Oder halt ein medizinischer Grund, wo man sagen kann, okay, es geht halt einfach nicht. Es war halt wirklich ein reines Interesse von Larsens, in die 500 zu fahren. Es gab die Diskussion, sollte er den Playoff-Waiver kriegen oder nicht. Nesca hat ihm den gegeben. Larsen ist dann in die Playoffs gefahren. Und jetzt hat man ihm angepasst und gesagt, hey, es gibt neue Grenzen. Also, wenn du, erster Fall, fährst du ein Event wie das Indy 500 oder ein anderes Event und verpasst aufgrund dessen dein NASCAR-Rennen, also dein NASCAR-Cup-Rennen, dann wirst du keinen Playoff-Waiver mehr kriegen in der Form, wie wir es jetzt haben. Da muss ich mich gerade retten, weil du kriegst trotzdem den Playoff-Waiver. Aber du verlierst halt all deine Bonuspunkte für die Playoffs. Also
Genau.
die Art und Weise des bisherigen Waivers geht verloren. Es gibt eine neue Art des Waivers und das heißt, klar, du kriegst ihn, also wenn du ihn kriegst, aber du musst dich vergewissern, dass all deine Bonuspunkte, die du während der Regular Season für die Playoffs sammelst oder gesammelt hast, weg sind. Du startest in den Playoff-Runden immer mit dem Punkte-Minimum, was wir vergeben. Das muss ja halt knallhart klar sein.
Genau, ein nicht selbstverschuldetes, nicht medizinisches Fehlen in den Playoffs wird dich jetzt alle deine Playoff-Punkte kosten.
Und wenn es aber, wie du gesagt hast, ein medizinischer Notfall ist oder es gibt einen familiären Notfall wie Sterbefall, Geburt des Kindes oder eben medizinisch, du hast das Bein gebrochen, whatever, und du kannst halt einfach nicht teilnehmen, dann sagt Nesca, okay, da sehen wir darüber hinweg. Du kriegst den Playoff-Waiver in der alten Form wieder. Das heißt, du wirst dann die ganzen Bonuspunkte, die du gesammelt hast, für die Playoffs behalten. Das ist ein gravierender Unterschied, ob man die Regel jetzt gut findet oder nicht. Ich bin da 50-50, weil ich finde, NASCAR, sowas wie das Indy 500 ist halt das Indy 500. Ja, das Indianapolis 500 kennt jeder. Das ist halt das Wahnsinnsspektakel, das einzige Triple Crown Rennen. Weiß nicht, ob man das nicht auch mit drunter nehmen sollte. Andererseits gefällt mir die Linie, die NASCAR gesagt hat, okay, du kannst es gern machen, aber sei dir bewusst der Konsequenzen.
Also
Also, ich finde die Linie okay, ich finde sie gut.
ich bin der Meinung, dass Larsen letztes Jahr den Waiver verdient hat, weil es war in Koordination mit Nesca gemacht.
Das
Das
stimmt.
sehe ich, ein bisschen anders als ein Fahrer, der hingeht und sagt, ah, ich habe jetzt Bock, in einer anderen Serie eine Nummer zu fahren, ich verpasse dadurch ein Playoff-Rennen, aber ich habe genug Punkte, also fuck it. Das ist was anderes. So, von daher, das war im Prinzip ein Promotional-Auftritt seitens Nesca.
Ja, er wird dieses Jahr wieder das Indy 500 fahren. Also so gesehen, ja, ich gebe dir recht. Es war Larsen, es war ja nicht eine Alleinaktion, es gab ja viel, was dahinter stand. Aber wie gesagt, ich finde die Linie gut. Dass Nesca sagt,
Ja.
hey, du bist Nesca-Cup-Fahrer, du hast einen Vertrag bei einem Nesca-Cup-Team unterschrieben, dann geh dem gefälligst doch nach. Wenn du fahren kannst, fährst du. Basta.
Ja,
Finde ich gut.
definitiv, finde ich auch gut.
Finde ich gut die Linie. Und es gibt noch eine Addition dazu zum Playoff-Waiver. Und zwar, ich lese jetzt mal vor, wenn ein Fahrer suspendiert wird, aufgrund dessen, dass er einen anderen Fahrer abgeräumt hat, Fall wie Drogen oder whatever, ja, aber einfach suspendiert wird von der NASCAR, es gab ja auch schon Drogenfälle oder Drogenmissbrauch, dann verlierst du alle Playoff-Punkte ebenso. Das heißt, wirst du suspendiert, gibt es auch keine Bonuspunkte für die Playoffs. Muss dir halt auch bewusst sein. Ich glaube, das ist einfach ein Shit, damit Nesca das auch ein bisschen in den Griff kriegt, wenn einige Fahrer aufgrund von Revanche-Aktionen andere torpedieren, suspendet werden, also ausgeschlossen werden für ein oder mehrere Rennen, je nachdem, wie lang diese Strafe geht. Und dann halt einfach mit dem Waiver sagen, jo, bin eh dabei, habe eh meine Punkte wieder. Also ich glaube, dass der Nesca einfach wirklich sich selbst ein bisschen schützen will wir haben es uns angeschaut, jetzt gibt es die Linie, fertig. Wenn du suspended wirst, Playoff-Punkte weg, also
Also wir
Bonuspunkte
hatten ja
weg.
oft die Diskussion, dass Nesca die Regeln relativ opportun auslegt, sage ich mal. Da ist jetzt halt eine Linie, richtig. Das mit dem suspendiert und alles verlieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Hauen und Stechen dadurch halt abnimmt, was sehr viel einen unterhalterischen Wert hat in den Playoffs. Auf der anderen Seite, wie oft wurden jetzt Fahrer in den letzten Jahren, also Fahrer, suspendiert?
Elliot wurde suspendiert für das Rammmanöver gegen Hamlin, als er ja einen Umdreht hat. Gut, Kenseth, unvergessen, ja. Vor 10 Jahren, das jährt sich jetzt
In den
dieses
letzten
Jahr.
Jahren jetzt. Next Gen
Ja,
Era.
okay.
Also das ist an einer Hand abzuzählen, sage ich
In der
mal.
nächsten Ära ist es wirklich der Hand abzuzählen, wie viel Fahrer wirklich durch andere Aktionen suspendiert. Ich glaube, das war Elliot, war sogar. Nee, war Elliot sogar der
Baba für ein Rennen,
Einzige.
oder? Oder war
Bubba,
das?
stimmt, mit der Aktion in Las Vegas gegen Larson. Stimmt, Bubba Wallace wurde suspendiert und auch Chase Elliott wurde suspendiert. Stimmt, Wallace ist mir gerade nicht angefallen.
Ja, also wie gesagt, also da hatte ich halt ein bisschen Sorge, aber wenn man überlegt, wie wenig Suspendierungen es gibt. Ah, es
Ja.
wird nicht so oft greifen.
Nee, die Regel werden wir in den nächsten Jahren genauso oft in Verwendung sehen. Also, es wird, ich glaube, bis zum Ende der Dekade werden wir das an einer Hand abzählen können. Inklusive der zwei, die schon sind. Ja, danach. Kommen wir weiter zum letzten Punkt. Und
Man darf wieder
zwar,
reparieren.
man darf wieder arbeiten. Also, man muss verstehen, Nesca hat sich die DVP, die er letztes Jahr für ein bisschen kontroverse gesagt hat, gab wieder
Willst du kurz die alte
Gesprächsstoff.
noch erklären vorher?
Ja, ich glaube, die kennt mittlerweile jeder.
Okay.
Die alte DVP kennt jeder. Es gab Kontroverse. Einige Fahrzeuge wurden aus dem Rennen genommen, wenn sie Hilfe in Anspruch genommen haben. Durch Hilfsfahrzeuge, andere nicht. Das hat auch für Diskussion gesorgt. Es wurde diskutiert medial, was ist jetzt Hilfe, was ist es nicht, bei wem greift die DVP, bei wem nicht. Ist es ein bisschen eine, hey, ich mag dich nicht, Geschichte. All das hat für Gesprächsstoff gesorgt, all das hat NASCAR zum Grübeln gebracht und all das hat jetzt auch eine Lösung gefunden. Und zwar, NASCAR passt die DVP an. Sie gibt es halt in der Theorie noch, aber nicht mehr in der Form, wie wir sie kennen. Und zwar, wenn du beschädigt, also dein Fahrzeug beschädigt wird bei einem Unfall, whatever, ja, oder durch Reifenschaden beschädigt wird und du musst an der Box Arbeiten vornehmen, dann gibt es zwar diese 7 Minuten DVP weiterhin, aber jetzt kommt der ganz wichtige Knackpunkt. Wenn diese 7-minütige DVP-Clock vorbei ist, darfst du in die Garage zurückgeschoben werden und dort unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt weiterarbeiten. Das bedeutet, wenn es
Und
das Team
danach
schafft,
wieder ins Rennen.
das wollte ich gerade erwähnen,
Okay,
aber danke.
Entschuldigung.
Ja, also wenn es das Team dann schafft, zurückzukommen mit dem Auto ins Rennen und Nesca sagt, okay, ihr habt den Minimum Speed geschafft. Und es fallen keine Teile ab beim Auto oder es hat keine Gefahr für andere, dann dürft ihr weiterfahren, mitmachen. Das Ganze ist eine große Lockerung in der, finde ich, strengen DVP-Regel, wie sie
Es
ausgeführt
ist
wurde.
unverständlich, warum das bisher nicht ging. Finde ich. Du verlierst durch
Ich
die
glaube,
Garage sowieso schon genug, weißt du?
es ging halt einfach um zu verhindern, dass Teams in der Pit Road durch die zeitliche Begrenzung einfach irgendwie zusammenschustern. Und dann halt um den Kurs fahren und vielleicht noch Teile verlieren könnten.
Ja, aber durch die Lockerung jetzt hast du das doch nicht.
Ja,
Die
aber
können ja
nein,
sauber zusammenschrauben jetzt.
du nimmst genau deswegen, du nimmst ja den Mechanikern jetzt zusätzlichen Druck weg und jetzt können sie fein und sauber arbeiten. Jetzt ist nicht mehr, okay, in 7 Minuten sind wir raus, sondern im Zweifel kommst du halt mit 50 Minus zurück, aber bist noch dabei und kannst Punkte sammeln. Und das ist halt das Wichtige. Andere ist, wenn du als Fahrer mit deinem Auto auf der Strecke stehen bleibst, beispielsweise weil du 4 platte Reifen hast und nicht mehr vorwärts kommst und Hilfe in Anspruch nehmen musst, wirst du durch dieses Hilfsfahrzeug nicht mehr an den Boxenplatz zurückgeschoben, sondern direkt in die Garage. Aber du darfst weiter. Die Mechaniker dürfen arbeiten. Das heißt, im Prinzip gibt es die DVP nur noch namentlich, wenn man so will. Also die gibt es halt nur noch eigentlich namentlich. Das ist halt einfach sehr, sehr stark gelockert worden. Eine gute Regelung, fairere Regelung, und Nesca verhindert damit Kontroversen und Diskussionen wie dieses Jahr.
Ja, das heißt, wenn jetzt ein Keks durchbricht, dann darfst du den ruhig in Ruhe reparieren und kannst weiterfahren. Das ist doch wunderbar.
Mit Keks ist Tolling übrigens gemeint, das ist, ja.
Genau.
Aber das waren die drei großen News. Es gibt noch ein paar andere kleinere Sachen, die sich geändert haben, aber das waren jetzt mal, ich nenne es mal die Big Three. Und ansonsten war das auch mal wieder eine etwas kürzere Podcast-Folge, glaube ich. Aber das Wichtigste zusammengefasst. Ich glaube, Nesca, wie gesagt, ich bleibe dabei, geht in die richtige Richtung. Man lernt aus den Fehlern oder Entscheidungen der Vergangenheit und man entwickelt sich vorwärts. Die Charter-Sache bei 2311 und Front Row hat sich auch weiterentwickelt.
Ist aber noch nichts Abschließendes
Ist noch
festgesetzt.
nichts Abgeschlossenes. Es hat sich nur weiterentwickelt. Für alle, die es interessiert, gerne in den Medien weiterverfolgen. Ich sage so, ich enthalte mich einer Meinung oder beziehungsweise einer, wie soll ich es nennen, öffentlichen Berichterstattung, verbaler Funktion darüber. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich von Journalisten, von Gerichtsenglisch einfach keine Ahnung habe. Also ich verstehe das halt einfach vorne und hinten nicht, was da gelabert wird. Ich bin froh, dass ich auf Deutsch verstehe. Ich sage es euch offen, wie es ist. Deswegen von meiner Seite werde ich halt einfach keine Updates dazu geben. Erst wenn das Ganze wirklich final komplett durch ist, das letzte Wort im Gericht gesprochen wurde und die Entscheidung feststeht, wie das bei 23 und Front Row weitergeht, erst dann werde ich mir überlegen, ob ich dazu öffentlich was sage oder nicht.
Da gibt es ja den Running Gag, wenn Bob Hockross dazu was twittert, dann steht da drunter Bob, English please, weil man versteht es halt wirklich sehr, sehr schwierig.
Ja.
Jetzt dürfen wieder doch irgendwelche Charter gekauft werden. Jetzt wurde da wieder ein Einspruch reingeschoben. Jetzt wurde das da gelegt. Also wie gesagt, das ist ein ganz normales Hin und Her und Ping-Pong, was da momentan passiert. Du darfst sogar deine Meinung ändern. Komplett. Solange es immer noch dein Interesse vertritt. Und etwas komplett Gegensätzliches behaupten, wie das, was du vorher behauptet hast, um zu klagen. Das ist auch passiert. Es ist total verwirrend, aber solange nichts definitiv ist, ich verfolge es auch. Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht. Ich werde dazu momentan aber auch keins machen, weil das ist meines Erachtens nach noch sehr inhaltlos. Es sieht aus, als ob viel passiert. Es werden viele Wellen geschlagen, aber die Ufer sind bis jetzt gleich geblieben.
Es gibt noch eine News aus der Nesca. Das ist aber eine mehr für unsere Nesca-Freunde, die wir über die Jahre geschlossen haben. Und zwar eine größere. Für alle Freunde der Xfinity-Serie unter euch. Bei der Fahrzeugnummer 51 ist unser guter Kumpel Gabe Wood zum Car Chief ernannt worden. Er ist von Alpha Prime Racing zu Jeremy Clements Racing gewechselt. Die 51 ist dort jetzt Car Chief ab dieser Saison. Das bedeutet, weil wir ja sowieso kollektiv miteinander sind und alle gutmütig zueinander sind, ab dieser Saison wird die 51 in der Xfinity-Serie angefeuert, weil da unser guter Kumpel Gabe Wood drauf ist, fahren wir das Auto Jeremy Clements selbst, das ist ein Owner-Driver. Wie es bei Alpha Prime dann aussieht mit den Fahrern, müsst ihr euch selbst informieren, falls ihr euch für das Team interessiert, falls nicht auch okay. Und ansonsten sehen wir uns dann halt wieder. Irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen.
Genau. Das war es dann nämlich auch von unserer Seite mit einem kleinen kurzen Update. Keine Ahnung, wie lange es jetzt war, ein paar Minütchen, eine halbe Stunde oder so. Ich hoffe, es hat euch
Also.
gefallen. Wir sehen uns spätestens dann beim Clash wieder wahrscheinlich, ne?
Jo.
Oder guckst du einen Clash? Ich gucke einen Clash auf jeden Fall.
Ja, wir müssen den Clash gucken. Wir
Oder wir
sind wieder im
lesen.
Bomben. Das ist Rückkehr ins Bomben Gray Stadium. Na klar muss man Clash gucken. Heißt jetzt übrigens nicht mehr Bush Clash, sondern beziehungsweise Bush Light Clash, sondern Cookout. Cookout
Ah
ist jetzt
ja.
der Hauptsponsor. Gibt einen Sponsorwechsel. Uns findet halt in Winston-Salem. Es gibt dazu auch ein Update, ein kleines, das du erwähnt hast. Und zwar die technische, ja, das fand ich nämlich interessant. Die technische Abnahme der Fahrzeuge für den Clash findet nicht im Bowman Gray Stadium oder rund ums Gelände des Bowman Gray Stadium statt, sondern auf dem Charlotte Motor Speedway in Charlotte.
Ja gut, da steht die Technik, ne?
Die werden halt, die Fahrzeuge werden dort geprüft, abgenommen und dann nach Winston beziehungsweise ins Bowman Gray Stadium verfrachtet, wo halt die geschützt sind während der Reise und dem Transport vor Benutzung oder
Eingriffen der Mechaniker.
Eingriffen der Mechaniker. Danke.
Kein Problem.
Mir ist es gerade nicht eingefallen, das Wort.
Alles gut. Aber ich würde sagen, das war's dann auch.
Ja,
Weil
jetzt
sonst saugen
gut.
wir uns jetzt Sachen noch aus den Fingern. Ich glaube, wir haben das Wichtige, was wir sagen wollen, gesagt. Und falls ihr dazu eine Meinung habt, haut sie gerne irgendwie bei uns auf dem Kanal irgendwo, Kommentare oder auf Twitter. Ich nenne es weiterhin so. Und können wir gerne drüber quatschen, sonst sehen wir uns beim Clash. Vielen Dank fürs
Ciao.
Zugucken. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.